Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Wir schauen in dieser Folge zurück und analysieren die Fanatec GT World Challenge Europe aus Misano und blicken auf den Porsche Mobile 1 Super Cup aus Imola, also italienische Wochen hier in GT-Talk. Ebenfalls schauen wir dann auch noch auf das kommende Wochenende mit der DTM aus dem Lausitzring oder vom Lausitzring besser gesagt und mit dem Porsche Mobile 1 Super Cup aus den Straßen von Monaco. Mein Name ist Lukas Stomps und ich begrüße euch hier im GT-Talk. Ja, und damit nochmal ein Hallo und herzliches Willkommen hier zu dieser neuesten Ausgabe. Ja, Fanatec GT World Challenge Europe stand an, das Ganze eben in Misano. Das war der zweite Lauf der Sprint Cup-Saison. Insgesamt drei haben wir ja schon in der Saison 2024 schon absolviert. Also wir waren in Paul Ricard mit der Endurance-Variante Anfang April, waren Anfang Mai im Brands Hatch und sind jetzt eben Mitte Mai in Misano gewesen. Das diesmal dann auch die letzte Station vor den 24 Stunden von Spa stellt. Aktuell, müssen wir sagen, liegt ja die Testphase ja vor den 24 Stunden ja auch vom Nürburgring und jetzt auch direkt in dieser Woche. Also von daher werden wir da auch in näherer Zukunft dann noch drüber reden. Schauen wir aber erstmal nochmal zurück auf das Wochenende der Fanatec GT World Challenge Europe eben aus Misano. Und da muss man sagen, das stand nicht im Vergleich zu letzten Wochenende in der Langstrecken-WM-Meisterschaft ebenfalls in Spa. Dort nicht in den Zeichen von WRT. Misano sah es da in dem Falle schon etwas besser aus. Und das begann nämlich schon in der ersten Qualifikationsphase. In den freien Trainings muss man sagen, hat man sich noch ein wenig zurückgehalten, ist jetzt auch ein bisschen zu viel gesagt. Dort war man auch schon in nahe der Führungsriege, aber spätestens dann in Qualifying 1 mit der Pole Position von Maxime Martin und Valentino Rossi in Rennen 1 noch unter normalen und unter hellen Bedingungen, muss man sagen, war das eben dann die Pole. Dahinter, muss man sagen, stark Ben Green und Konstantin Lappalainen, die sich dort qualifiziert haben, 37 Tausendstel nur dahinter. Matthias Rudi und Nicolas Gabayer dahinter mit dem Camtio Racing Aston Martin 2 Zehntel, also doch noch schon dann eine Lücke gewesen. Marvin Dienz und Philipp Sager auf Platz 4 und Callum Williams und Sam DeHaan auf Platz 5 mit einem weiteren BMW aus dem Hause Team WRT, haben damit sogar das Pro-Auto geschlagen von Dries Wanter und Charles Berz, die dort dann auf Platz 6 folgen. Grundsätzlich muss man sagen, an diesem Wochenende war Mercedes irgendwie nicht allzu gut unterwegs. In der Qualifikation reichte es für das bestplatzierteste Auto aus dem Hause Boutsen VDS mit Jules Grenon und Maximilian Götz gerade mal auf die 20. Position. Also war man dort 19. hinter dem Besten in dieser Qualifying-Riege hinter dem Pole-Setter. Und das sah auch bei den anderen nicht viel besser aus. Maro Engel und Lukas Auer reiten sich dort direkt dahinter ein mit Platz 21. Cesar Gageot und Aurelien Pahnes auf 25 bildeten damit dann auch das beste Silberauto in der Mercedes-Riege. Für Matt Bender Motorsport ging es erst gar nicht in die Qualifikation rein. Das war aus ihrer Sicht damit dann auch sehr unglücklich. Die ja dieses Jahr mit Squel Perez Compang übrig und Phil Keane an den Start gehen. In Qualifying 2 sah es aber unter anderen Sternen aus, muss man sagen. Da war Mercedes deutlich besser unterwegs. Für ganz nach vorne hat es nicht gereicht aus Sicht von Maro Engel und Lukas Auer. 28.000stel hinter dem Pole-Setter von Dries Wanter und Charles Berz. Also nochmal Doppelpole für das Team WRT. Richtig stark, Thierry Vermeulen und Giancarlo Altoe auf Platz 3, Lucas Legere und Simon Gachet auf 4 und Maxime Martin und Valentino Rossi, die ja schon die Pole Position für Rennen 1 inne hatten, die haben sich auf Platz 5 positioniert. Im Rennen 1 dann unter noch hellen Bedingungen ging es ja dann an den Start für Maxime Martin, der das Rennen dort vorne dann auch beginnen durfte für das Team Dynamic Motorsport, hat man direkt mal Platz 2 angenommen, also da war die Startphase mal richtig gut. Marvin Dienst, der dort das Fahrzeug übernommen hat, im grünen Renner aus dem Hause Porsche. Und sonst muss man sagen, die Startphase bis zur langen Gerade, dort wurde nämlich das Auto von Century Motorsport abgedrängt. Daniel Harper und Darren Long, die dort in der Bronzekategorie an diesem Wochenende dort gestartet sind, kommen ja üblicherweise aus der britischen Meisterschaft, nämlich der British GT, aber die Bronzekategorie ja damit dann an diesem Wochenende ja auch zum ersten Mal an der GT World Challenge Europe da partizipiert. Grundsätzlich muss man sagen, viele Überholmanöver schon in den ersten Minuten und ganz schnell konnte sich auch Maxim Martin absetzen, so schon immer in einer Riege von 6 Zehntel unterwegs. Der Start war ja auch sehr gut und deswegen war da ein schnelles Vorbeikommen ja auch schon an dem Rest klar, also dass man dort sich in dem Sinne nicht viel und lange aufhalten lässt, sich dort ja auch ganz, ganz schnell vorne absetzen zu können. Dries Wantorp währenddessen kämpfte lange gegenüber Ben Green, während es dann auch zur gleichen Zeit, nämlich rund 13 Minuten nach Rennstart, es für Ricardo Feller schon das vorzeitige Aus war. Schaden vorne links nach Kontakt bei seinem Orange One Tresor-Auto, deshalb da das Rennen schon sehr schnell für ihn vorbei. Der Kampf dagegen ging mit dem WRT BMW und dem Auto von MF Rai eingesetzt ziemlich hart weiter. Viele Berührungen zwischen Fantor und Green, das war ja dann doch sehr hart an der Grenze. Die Rennleitung hat da auch nicht irgendwie jemanden zurückgepfiffen, was mich im ersten Moment ein wenig verwundert hat, muss man sagen. Wenn man diese harte Gangart gerne wählen möchte, dann tut man das eben. Und das war so eines dieser Komponenten. Unglücklich aus deutscher Sicht. Max Hofer drehte sich kurz vor Beginn der Boxenstopp-Riegel, nämlich dem Öffnen des Boxenstopp-Fensters, raus. Das Ganze im Ende der Sektor-3-Phase in dieser langen Rechtskurve nach der langen Geraden. Das war sehr unglücklich, muss man sagen. Zwar lag ein leichter Kontakt vor, aber das reichte ihm nicht unbedingt, um zu sagen, okay, das war jetzt ausschlaggebend tatsächlich für diesen Dreher. Das war dann doch sehr selbstverschulden. Überraschenderweise muss man sagen, während das Boxenstoppfenster aufging, ist Valentino Rossi schnell an sein Auto gekommen. Also Maxim Martin hat schnell das Auto verlassen und Rossi war dann auch schnell drin, wie gewohnt in der Fanatec GT World Challenge Europe. Powered by AWS sind Reifenwechsel erlaubt. Von daher vielleicht auch das so ein Thema gewesen, gerade für die Autos, die dann doch sehr schnell sehr weit vorne waren, dass man dort mit dem Thema Reifen anwärmen, Reifen anfahren, dort dann auch ganz schnell dieses Thema aus den Füßen haben wollte. Doch einige nutzten ja die Boxenstopp-Phase natürlich auch spät, wie De Haan, Dienst, Harper, Cuyala und Pereira, die erst in den letzten Zügen dieser Boxenstopp-Phase das Ganze dann auch benutzt haben. Eine gute Strategie nutzt er nämlich auch, und das war ebenfalls früh reinzukommen, nämlich das zweite und das in dem Sinne designierte Top-Auto aus dem Hause WRT mit Charles Wertz, der zu dem Zeitpunkt übernommen hat. Der hat auch richtig Druck gemacht, nämlich auf Valentino Rossi, der sich schon 13 Sekunden abgesetzt hat vom Auto aus dem Hause MF Rai Racing, der jetzt eben von Altoe gesteuert worden ist. Und das war dann in den letzten Zügen dieses Rennens eigentlich wirklich echt ein Kampf um die Spitze, und das knüpfte sich und spitzte sich dann auch bis in den finalen Zügen der letzten 2 Minuten und auch in der letzten Runde so wirklich nieder. Und das Problem für Rossi war dann auch noch, ja, dazu kommender Verkehr, der dazu kam. Also einer der Come-to-You Racing Aston Martin, der ja noch vor seiner Schnauze hing, das ja machte jetzt nicht unbedingt Hoffnung für ihn aus seiner Sicht, aber tatsächlich machten dann doch viele davon sehr, sehr brav und großzügig Platz. Die Frage ist natürlich auch, ob man sich darauf vertrauen kann in diesem Moment. Rossi im Glück, dass er den Aston Martin dort im Windschatten überholen konnte. Und für Charles Wertz gab es natürlich auch in Hinblick dafür, dass es auch sein Teamkollege ist, eigentlich nicht viele Möglichkeiten, dann auch später noch zu überholen in dieser Runde. Also da ist die lange Gerade ja auch wirklich designiert dafür. Und damit war es dann der zweite Sieg für Valentino Rossi und auch für Maxime Martin, die dann auch in Misano wieder erneut erfolgreich waren. Letztes Jahr ja auch schon den Sieg geholt in der Fanatec GT World Challenge Europe Power by AWS eben in Misano. Und da ja, hat man sich wieder erneut gefreut auf den Rängen und sowie auch beim Team WRT. Und eben mit diesem zweiten Erfolg innerhalb dann eines Kalenderjahres. Und das war das Ergebnis. Und da schauen wir natürlich auch nochmal schnell drauf. Nämlich Maxime Martin und Valentino Rossi eben nach 39 Runden erfolgreich. Dahinter Dries Bantor und Charles Wertz, die beiden Belgier, ganz knapp geschlagen, muss man sagen. Aber die Strategie dennoch sehr, sehr stark vor aus dem Hause Team WRT. Da hat man sich nochmal richtig nach vorne gespürt. Thierry Vermeulen und Giancarlo Altoé auf Platz 3. Platz 4 ging an Ben Green und Konstantin Lapalainen. Nach starkem Qualifying ging es etwas nach hinten. Für Mauro Eng und Lukas Auer ging es nur nach vorne und das war auch mehr zu erwarten. Platz 5 für sie, Callum Williams und Simon DeHaan auf Platz 6. Sven Müller und Niederhauser auf 7. Tom Gamble und Benjamin Goethe auf 8. Jules Conor und Maxi Götz auf 9. Und Platz 10 machten dann Matthias Rudi und Niklas Bayer dann für sich aus. In Dunkle in Misano ging es dann am Samstagabend weiter mit der einstündigen Distanz, die dort zu absolvieren war. Und dort ging es dann erneut in die 1-Stunden-Hatz vorne. Wie schon erwähnt, im Qualifying Nummer 2 Charles Wertz und dann eben auch noch das Fahrzeug rund um Lukas Auer, was sich dort auf Platz 2 qualifiziert hat, das Auto von Winward Team Mannfilter. Gab aber schon die ersten Dramen, schon alleine in den ersten Runden und Sekunden, muss man sagen. Das Auto von Country Racing, das ist mit der 007 eingesetzt worden, mit Matthias Rudi und Nicolas Jobert schon sehr früh gedreht worden. Und da gab es dann auch schon das erste Safety Car. Nicht deswegen, sondern weil das Auto von Schumacher CLRT sich auch ebenfalls neben der Strecke befand, schon nicht mal die Start- und Ziellinie geschafft. Man hat sich dort in der letzten Kurve quasi gedreht vor dem Start. Also deswegen super bitter für diese Mannschaft. Das Safety Car hielt dann auch rund 6 Minuten nach Beginn dieser 1-Stunden-Phase dann auch an. Und damit begann dann auch die Hatz in dieser Nacht-Session, muss man sagen. Für Rossi und für Martin ging es ja ein bisschen was aufzuholen, denn man war im Qualifying im Vergleich zu Rennen 1 nicht allzu gut unterwegs. Man war ja auf der 6. Gesamtposition dort zu finden, musste man sich also ein bisschen nach vorne setzen und das tat man auch direkt. Man hat Goethe und Gachet direkt schon mal in den ersten Minuten nach dem Safety Car schon mal kassiert und da ging es dann auch weiter nach vorne. Unbedingt halten konnte der Speed gegenüber Charles Wertz, Lukas Auer nicht unbedingt. Für Charles Wertz ja auch fast schon neben Spa von Gauchon, dem Belgier, das seine designierte Heimstrecke ist, muss man sagen, Misano eigentlich auch, denn dort ja auch viel Erfolg gefeiert in der Fanatec GT World Challenge Europe Pop bei AWS. Deswegen, Lukas Auer dort im Vergleich zum Belgier nicht unbedingt so allzu konkurrenzfähig, musste sich ja auch gleichzeitig gegen Altoé verteidigen, der auch aus Italien kommt und eine weitere italienische Komponente brachte dann auch noch Valentino Rossi ein, der sich mehr und mehr auftat. Das Ganze gegenüber Giancarlo Altoé, das Ganze ja rund 40 Minuten nach Start dieses Rennens. Und insgesamt muss man sagen, Charles Wertz auch ähnlich wie schon in Rennen 1 sehr, sehr früh in der Boxengasse unterwegs gewesen. Ja, und direkt eigentlich bei der ersten Möglichkeit, die man dort nutzen kann, in die Boxengasse reinzugehen. Das war 33 Minuten und 45 noch zu gehen auf der Uhr. Das haben dann doch sehr viele genutzt, um dort dann reinzugehen. Gerade aus der hinteren Riege, die dann schon teilweise eine Runde zurücklagen. Das war dann doch sehr ziemlich interessant anzuschauen. Also da war ein bisschen Chaos an der Boxengasse. Für Rossi ging es dann nochmal eine Runde weiter. Der musste auch nochmal gut Boden aufholen in Richtung Lukas Auer, das hat man so ein wenig ja auch lösen müssen, aufgrund dessen, dass man ja auch schon bei Ferrari ein wenig früher reingekommen ist. Das so ein wenig, ja auch muss man eben Thierry Vermeulen covern, dass man dort nicht irgendwie unter die Räder kommt. Deshalb Rossi dann bei 31 Minuten 45 verbleibend drin, während Lukas Auer weiterhin noch draußen war und seine Zeiten sprachen jetzt nicht unbedingt für ihn. Deshalb war es eigentlich fast schon ungewöhnlich aus Sicht von Mercedes, dass man ihn nur noch mal weiter draußen lässt. Die bereinigte Führung aber im Vergleich zum Vortag ist für den derzeitigen Führenden und den Polesetter und diesmal dann auch uns hinterm Steuer, nämlich Dries Bantor, nicht in Gefahr gewesen, muss man sagen. Die Strategie diesmal auch aufgrund der zeitlichen Komponente etwas positiver für sie diesmal ausgefallen. Während es nach den Boxenstops dann auch, Mauro Engel eine Runde, nachdem Valentino Rossi das Steuer verlassen hat, jetzt kämpfen musste gegen Maxi Martin, war es ein Kampf um Messers Schneide, denn es ging um derzeit Platz 4, aber eigentlich ja um Platz 2, denn Jill Magnus und Charlie Eastwood gingen nicht unbedingt in Richtung der Top-Podiumsplätze hinein, die waren derzeit noch mit ihren Boxenstops beschäftigt und deshalb das so ein wenig rauszunehmen. Gab dann zwischenzeitlich noch eine sehr interessante Szene mit einem der Ferraris, das Ganze eben mit der 52 und drin gesessen zu dem Zeitpunkt Jeff Michels mit dem AF Corse Ferrari, der sich dort vor der letzten Kurve, also in der vorletzten Kurve, ein wenig vertan hat und da ein Kunststückchen eingelegt hat. Das war sehr, sehr, ja, sehr, sehr schön anzusehen, muss man sagen. Sehr schön anzusehen war auch das Duell 20 Minuten vor Rennende, nämlich zwischen Mauro Engel und Maxi Martin. Martin drückte von den Zeiten, hat aber auch so ein wenig das Ganze aufgehalten, nämlich Thierry Vermeulen, Sven Müller und auch Tom Gamble kamen ein wenig näher an diese Gruppe heran und da entwickelte sich ja fast schon so ein Peloton wie beim Fahrradrennenfahren. Also das ja, hätte dadurch ja fast schon entstehen können. Muss man sagen, Mauro Engel dann zwischenzeitlich auch wieder die Pace ein wenig gefunden, aber auch er war zwischenzeitlich ein wenig schneller als der aktuell führende Dries Wantor, brachte ihm aber nichts, da Dries Wantor zwischenzeitlich auch eine Führung von über 3 Sekunden mit sich brachte. Wie gesagt, das in Bezug zu Mauro Engel hat die Pace dann ja nach dem Boxenstopp so ein wenig dann auch wieder gefunden, tatsächlich so 15 Minuten vor Rennende, denn dort konnte dann später auch Maxi Martin nicht unbedingt mehr entscheidend angreifen und dort konnte er dann auch in den letzten Zügen des Rennens dann auch Platz 2 absichern, Maxi Martin eben wie gesagt auf Platz 3, dennoch ein perfektes Wochenende für Team WRT, denn zweimal auf dem Podium zu stehen, ist schon ziemlich stark und das folgende Ergebnis heißt dann auch, Dries Wantor, Charles Wehrens eben die Sieger. Und das dann eben in Rennen Nummer 2, Mauro Engel und Lukas auf der gesamten Position 2, Maxi Martin und Valentino Rossi nach Erfolg in Rennen 1 Platz 3, wirklich stark, der Vermeulen und Altuve auf 4, Sven Müller und Patrick Ingers auf 5, Gamble und Goethe auf 6, Green und Lapalain auf 7, Perez Compang und Keane auf 8, Fugenau und Götz reicht es auf Platz 9 und das beste Auto aus der Klasse Silber-Kategorie heißt dann diesmal mit Callan Williams und für das Auto von Sam DeHaan, die sich dort auf die insgesamt 10. Position einreihen konnten. In der Gold-Kategorie war es Lucas Legere und Simon Gasché für das Audi-Team rund um die 111. Das ist nämlich das CSA Racing-Team, die sich dort positioniert haben. Dann schauen wir noch final und das Ganze dann eben zum Ende der Riege der Fanatec GT World Challenge noch an, wie es denn in der Gesamtwertung ausschaut und da blicken wir nämlich nochmal entscheidend drauf, wer denn aktuell führend ist. In der Gesamtwertung der Fanatec GT World Challenge Europe sieht es jetzt wie folgt aus, Charles Wehrens, Dries Wantor nach dem Nuller am Anfang in der Endurance Cup Wertung in Paul Ricard. Jetzt nun neue Führende, 49 Punkte, 4 Punkte vor. Lukas Auer, Mauro Engel mit 45 und Maxi Mateur und Valentino Rossi 10 Punkte dort hinter Charles Wertz und Dries Wantor. Das Ganze in der Gesamtwertung. Schauen wir währenddessen natürlich noch in die Sprint Cup Wertung hinein, wie es dort aussieht. Dort sieht es etwas positiver aus für Ben Green und Konstantin Lapalain. Die sind aktuell auf der dritten Position mit 29,5 Punkte, sind 20 Punkte hinter den aktuell Führenden, die 49 Punkte respektive 45 Punkte haben. Auch da war es ja für Maro Engel und Lukas Auer Nuller aus Paul Ricard. Deshalb, da tun sich die beiden im Zuge Paul Ricard nicht viel. Ich habe es ja schon angesprochen, aktuell die Tests in Spa-Francorchamps. Das große 24-Stunden-Rennen, dann am 26. bis zum 30. Juni in Spa-Francorchamps. Also von daher brechen ja jetzt die großen 24-Stunden-Rennen aus. Haben ja, wie gesagt, nächste Woche, und da freuen wir uns drauf, mit dem 24-Stunden-Daily in Zusammenarbeit mit der DEKRA dann auch wieder. Und das dann eben ab nächste Woche Dienstag für euch. Montag schauen wir dann auch nochmal zurück auf die DTM. Deshalb das Daily für euch dann ab Dienstag zu hören. Und eigentlich haben wir dann in Bezug dazu jede zwei Wochen 24-Stunden-Rennen. Also wie gesagt, jetzt kommendes Wochenende oder beziehungsweise darauf das Wochenende, kommendes Wochenende zur DTM, da kommen wir gleich noch zu sprechen. Das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring, da freuen wir uns sehr drauf. Dann 15. Juni bis 16. Juni, dort Samstag und Sonntag. 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps fängt ja natürlich alles dann noch viel früher an mit den Trainings und dann eben Ende Juni, und das muss man sagen, das ist echt das Monat der 24-Stunden-Rennen, eben das CrowdStrike 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps. Da freuen wir uns dann auch richtig drauf. Das alles dann in einer Zeit, die spätestens dann beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans etwas geprägt wird von den Einflüssen der Fußball-Europameisterschaft dann hier im eigenen Land, in Deutschland. Deshalb freuen wir uns dann hier sicherlich dann auch einige wenige Eindrücke dann auch aus der Welt des Motorsports dann auch mit den unseren Highlights dann des Jahres der 24 Stunden von Le Mans und dann auch von Spa einzugehen. Freuen uns ja bei nächstes Wochenende ja schon mit den 24 Stunden vom Nürburgring, dann auch wieder mit den Eindrücken von vor Ort. Machen noch schnell und dann schauen wir auch auf das Wochenende der DTM hinauf, auf den Porsche Mobil 1 Super Cup. Das ist mit dem ersten Rennwochenende gewesen. Das Ganze in Imola, muss man sagen, relativ unspektakulär gelaufen. Zwar jetzt nicht unbedingt für den Porsche Junior, nämlich für Alessandro Giaretti, dem Franzosen, der schon nach Runde 1 seine Segel streichen musste nach Kontakt mit Simona Quinta. Deshalb für ihn sehr, sehr unglücklich. Ja, das Rennen kontrolliert worden nach der Pole Position von Larry Tenforde. Der, muss man sagen, nach der Safety Car Phase, nach dem angesprochenen Kontakten zwischen Giaretti und Aiquinta dann doch sehr kontrolliert hat. Für Harry King und Marvin Klein war es dann Platz 2 und 3. Und für Robert Dehaene und Theo Überhaus, die beiden Rookies, folgten dann schon auf 4 und 5. Cas Hooijvaart auf 6, ebenfalls ein Rookie. Für Huub van Heindhoven war es dann Platz 7. Der hat nochmal nachträglich eine 3-Sekunden-Strafe bekommen nach Kontakt dann während einer Safety-Car, beziehungsweise Overtaking an der Safety-Car-Condition. So war die Sache. Keegan Masters auf 8 und Ari Levy auf 9. Aido Fistante auf Platz 10. Das war die ganze Riege des Porsche Mobile 1 Super Cups in Imola. Eine Strecke, muss man sagen, die relativ unspektakulär ist, alleine wegen des Überholens sehr, sehr schwierig. Deshalb hoffen wir mal, dass es in Monaco ein bisschen besser wird, obwohl das gerade in Monaco für die Porsche Mobile 1 Super Cup Piloten richtig schwierig wird. Das für euch dann wieder verfolgen zu können, entweder bei Sky, bei F1 TV oder dann auch bei den Kollegen bei Eurosport, dass dann eben das Rennen des Porsche Mobile 1 Super Cup aus Monaco, das alles ab 12 Uhr dann zu sehen mit dem Rennen. Und wir schauen auf, nämlich das Ganze mit der DTM. Zweites Rennwochenende der Saison für die deutsche Touren Wagen Masters, so wie sie offiziell ja immer noch heißt, geht es dann diesmal jetzt zum Dekra Lausitzring. Das Ganze, ja, auch traditionell fast schon für die DTM, muss man sagen. Der Dekra Lausitzring, der schon fest verankert ist. Vor ein paar Jahren hat man ja noch diese Variante gefahren mit Turn 1. Das hat man leider nicht mehr wieder so zurückbringen können. Obwohl man ja theoretisch die Möglichkeit hätte, das nochmal zu tun. Macht man aber dem Sinne leider erstmal nicht. Das, ja, ein wenig dieses Thema rund um den Dekra Lausitzring. Letztes Jahr, ja, einen schönen Kampf gesehen. Zwischen dem Rennen zwei Sieger, Mirko Bortolotti und eben Riccardo Feller. Die duellierten sich ja über mehrere Runden, die, ja, dann positiv ausgingen für Mirko Bortolotti. Die dann zwar keinen Grundstein gelegt haben für eine Meisterschaft. Aber dieser Kampf war in dem Sinne dann auch wirklich sehr, sehr stark. Er hat sich ja zwischenzeitlich da ja dann auch wieder die Meisterschaftsführung aufgrund dessen, dass Thomas Preining dort zu dem Zeitpunkt einen sehr schlechten Stand hatte. In Lausitzring ja mit seiner Strafe dort einige Punkte ja auch dort verloren hat. Das eben zu der Vergangenheit. Schauen wir auf das kommende Wochenende. Und da haben wir gesprochen mit Kevin van der Linde. Der hat ja und war ja vor kurzem erst unterwegs in der Formel E und hat dort einige Eindrücke für uns mitgebracht und hat es mal so ein bisschen verglichen mit der DTM und der Formel E, sagte aber dann zum ganz klaren Schluss, die DTM ist dann doch zum Wochenende viel entspannter. Aber auch die Formel E sehr anspruchsvoll aufgrund dessen, dass es keine Servolenkung gibt und das, was er zu sagen hatte, hören wir nämlich jetzt.
Grundsätzlich ist der Hauptthema, Hauptthema für mich war halt Servolenkung, was halt in der Formel E nicht vorhanden ist. Da hat man natürlich ein anderes Gefühl vom Auto. Aber die Autos sind so unterschiedlich mittlerweile, dass du halt, das ist wirklich wie ein Switch. Da muss man sich nicht wirklich enorm anpassen. Und ich bin ja gerade in so einem Rhythmus, dass ich fast jedes Wochenende ein anderes Auto fahre. Also von daher habe ich nicht so wirklich die Zeit, um mich spezifisch auf einem Auto anzupassen oder einzustellen, was vielleicht mal die halbe Zehntel hier oder da ausmacht oder vielleicht fehlt der mal hier oder da. Aber grundsätzlich sehe ich die Erfahrung als positiv. Was das Rennwochenende angeht, ist von mir halt, wir fangen halt um 6:45 in der Früh an. Das ist schon ein sehr kompakter Tag, was das angeht. Und da kommt man schon abends zurück in der Hotelzimmer an und dann ist man einfach absolut fertig, weil es halt sehr viel Information ist über so einen Tag. Ich glaube, dass die TM-Thema fällt mir viel leichter, weil es einfach, ich fahre einfach viel aus Naturtalent, sage ich mal. In Formel E bist du ein bisschen mehr wie ein Roboter und musst halt da viel Information mitnehmen. Und da ist es natürlich für den Kopf viel anstrengender. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine gegenüber die andere jetzt bevorzugen würde. Ich würde es einfach beide als positive Eindrücke mitnehmen. Und ja, weiterhin liebe ich immer noch den DTM und werde den DTM auch treu bleiben in die nähe Zukunft.
Also da klares Bekenntnis aus Sicht von Kevin van der Linde. Die DTM macht ihm Spaß und das für ihn auch der Grund zu sagen, ich will hier bleiben und das am besten eben wahrscheinlich mit dem Abteam, denn dort jetzt schon die letzten Jahre sehr gut unterwegs gewesen. Deshalb, das ein klares Bekenntnis, obwohl man das ja ihm so ein wenig unterstellen kann, letzte Saison, das sagt er es auch selber, deswegen ist das so ein wenig, ein Grund dafür, sich wahrscheinlich auch wieder weiterhin zu beweisen. Der DTM hat ja auch in der ersten DTM-Saison mit der GT3-Fahrzeugen ja auch schon bewiesen, dass er das ja auch in diesem Format ja auch sehr gut kann. Jemand, der es ja auch bewiesen hat in Oschersleben, das war ja eine Sendung, die leider unterm Raster gefallen ist, aufgrund von technischen Problemen, deswegen müssen wir das so ein bisschen aufarbeiten, war ja Luca Engsler. Wirklich starke Phase gehabt dort in Oschersleben mit dem Kampf auch gegen Maro Engel, den er auch hinter sich halten konnte. Und da war natürlich unsere Frage auch für ihn natürlich auch selber, wie bringst du denn auch deine Erfahrung, denn er war ja auch jetzt am vergangenen Wochenende in Misano unterwegs, mit in Richtung DTM, denn zwei Rennwochenende sind ja schon in der GT World Challenge gefahren, also kann er sich da nochmal vielleicht potenziell steigern über die gesamte Saison.
Also nicht die ganze, sondern nur die Sprint, das heißt leider kein Spa dieses Jahr, das ist schon schade, gerade nach dem guten Ergebnis letztes Jahr. Ja, ehrlich gesagt, schon ein Haufen Hausaufgaben in der Sprint ist halt wieder eine neue Meisterschaft. Auch als Team, wir machen das ja selber, schon viel zu tun, definitiv, noch nicht ganz da, wo wir sein wollen, aber perspektivisch auf jeden Fall, glaube ich, möchte ich dahin, dass du viele Wochenenden hast, im Idealfall immer mit dem gleichen Paket. Das heißt, meine Herangehensweise wäre jetzt eher zu versuchen, so oft wie es geht, in dem gleichen Auto zu sitzen, um eben diese halbe Zehntel, von der Kelvin gesprochen hat, zu finden. Gerade für die Zukunft ist das, was ich möchte und wo ich eigentlich gerade mir versuche, so mein Umfeld aufzubauen, um die Möglichkeit zu haben. Aber es ist natürlich auch harte Arbeit nebendran und im Moment ist ganz klar der volle Fokus auf der DTM. Das heißt, die Priorität liegt ganz klar da. Und man versucht aber dann, sagen wir mal, auf so einem 2-3-Jahresplan das andere Projekt in den Griff zu kriegen, wo ich nochmal als Fahrer auch viel mehr involviert bin, da das richtige Personal und so weiter zu finden, als die Struktur rum aufzubauen. Und ja, da geht es jetzt nicht nur ums Fahren und am Donnerstagabend mit dem Koffer kommen, sondern noch viel mehr. Und das braucht Zeit, das ist ein Prozess einfach.
Ja, viele unterschiedliche Bausteine, die dort zusammenkommen müssen. Wie gesagt, der Mann ist gut beschäftigt mit seinem eigenen Team, beziehungsweise ja noch so ein wenig ja mit angeleitet von seinem Vater, dem Franz Engstler, der weiterhin ja immer noch im Motorsport aktiv ist, muss man sagen, in den Ferrari Challenges Serien unterwegs. Deswegen, ja, die Engstler-Familie weiterhin ja auch noch sehr Motorsport aktiv. Und Luca Engstler sicherlich auch schon eben, wie er schon angesprochen hat, mit dem Erfolg letztes Jahr in Spa auf dem Podium zu fahren, ist schon sehr, sehr stark. Also von daher jemand, der sich ja auch mit und mit in die GT3 etabliert, hat ja auch selber angesprochen mit dem GRT-Grasser-Team. Jetzt dieses Jahr neu am Start in der DTM, letztes Jahr noch selber mit seinem eigenen Team, also mit dem Engstler-Team dort mit dabei. Und hat ja auch selber gesagt, das hat er auch gut angesprochen. Ist er viel mehr involviert in seinem eigenen Team und beim GT-Grasser-Team sagt er selber, da kommst du halt als Fahrer hin ans Wochenende und bist dann eben der Fahrer und guckst nur, dass du am besten da dein Ergebnis reinnimmst, das sieht. Und das hat er auch so angesprochen in der GT World Challenge ein wenig anders aus. Das, ja, schöne Einblicke und sind wir mal gespannt, wie dann in den nächsten Jahren auch das Team ausschaut rund um. Ja, das Engstler Motorsportteam, denn eine Steigerung ist ja immer sehr, sehr schön. Deshalb ja, würden wir uns freuen, wenn das auch so passiert. Denn würde man sagen, ja auch wie eine der wenigen Teams, die auch in so einem hohen Regal noch dabei sind, die ja sehr, sehr familiär noch aufgebaut sind. Was natürlich auch dann die Größe angeht und was das alles, was das Spektrum damit angeht, das so mal ein wenig für euch. Und deshalb da auch schön nochmal der Einblick von Luca Engstler. Ja, und wir freuen uns auf euch wieder in der nächsten Woche. Wie schon gesagt, die DTM auf dem Lausitzring unterwegs, machen nochmals schnell die Sessions durch. Am Freitag gibt es das freie Training ab für euch ab 12:05 Uhr, das zweite freie Training ab 15:45 Uhr, das Qualifying ab, und da müsst ihr jetzt aufpassen, 13:30 Uhr zu sehen. Für euch das Ganze wieder bei ran.de und wenn ich mich nicht komplett verirre, dann auch tatsächlich das Qualifying bei ProSieben. Genauso sieht's aus. Also damit dann auch schon, kann man schon ab 13 Uhr den Fernseher einschalten. 16:50 Uhr bei ProSieben einschalten, dann das Rennen. 17 bis 18 Uhr dort offiziell angesetzt, vom Dekra Lausitzring auch bei ProSieben wieder zu sehen. Und der nachfolgende Tag läuft etwas entspannter ab, beziehungsweise wieder normaler. 19:40 Uhr und 13:30 Uhr dort die Session Times für euch. Aufgrund dessen, dass es eben am Samstag mit der Eishockey-Weltmeisterschaft ein wenig ja, Verschiebungen gibt, beziehungsweise dort die Sache, dass man dort die Sendezeiten sich teilt, hat man eben bei der DTM eingelenkt und sich da auch angepasst, was aus ihrer Sicht ja auch kein Problem dargestellt hat, was ja sicherlich in Bezug dazu ein wenig Anpassungen verhelfen muss, aber das ist, glaube ich, nicht das Problem. Damit begrüßen wir euch dann in den nächsten Wochen wieder und dann ja täglich mit dem 24-Stunden-Daily, aber erstmal montags dann mit dem Rückschau zur DTM. Ich sage Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Zeit hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de.